reicht, ich kann nicht mehr, es wird alles zu viel. Da muss man natürlich immer gut hinhören, man muss natürlich schauen, wie geht es dem Menschen, wann muss ich mehr für Ausgleich sorgen oder wann muss ich mir auch Hilfe holen. Depression ist zum Beispiel eine Erkrankung, die behandelt werden kann. Sich auch anderen zu öffnen, eben auch Hilfe anzunehmen, eigentlich ganz viele Menschen auch in so wirklich traumatischen Situationen resilient, also gesund bleiben können.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft. Vorab ein Hinweis. Wenn Gespräche über Krisen und Tod Sie belasten oder Sie sich momentan selbst in einer solchen Krise befinden, dann ist diese Podcast-Folge möglicherweise nichts für Sie. Schauen Sie gern nach den Hilfsangeboten im Begleittext dieser Folge. Andere Podcasts finden Sie auch unter t-online.de/podcasts.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe jede Menge Fragen, weil ich Dinge verstehen oder einen neuen Blick darauf bekommen möchte. In diesem Podcast verabrede ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, stelle meine Fragen und höre zu. Ich lade Sie herzlich ein, das auch zu tun. Diesmal spreche ich mit Isabella Helmreich. Sie ist Leiterin des Bereichs Resilienz und Gesellschaft am Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Frau Helmreich, immer wieder kommt es vor, dass Menschen in psychischen Ausnahmesituationen ihre Kinder, ihre Familien und sich selbst umbringen. Was passiert in den Köpfen solcher Menschen?
Oft denkt man da, die Menschen haben das sich lange überlegt, dass sie das tun wollen, aber Suizid ist oft keine freie Willensentscheidung, sondern es ist sozusagen oft auch ein langer, schleichender Prozess, wo viele verschiedene Dinge aufeinander kommen. Und dann kann es ein großes auslösendes Ereignis geben, dass sozusagen dann die Person kollabiert und dann wirklich sich zu so einer Tat gedrängt fühlt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, es gibt ja verschiedene Bezeichnungen für Suizid. Also es wird auch sowas verwendet wie Selbstmord oder Freitod. Das sind alles Bezeichnungen, die man eigentlich auch nicht verwenden sollte. Weil, wie gesagt, Suizid ist oft was, wo die Leute einfach keinen Ausweg mehr sehen und dann wirklich so eine schreckliche Tat begehen. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich darauf achtet, wenn Menschen eben in schlimme Phasen kommen, wenn die Gedanken äußern, sich was anzutun, dass man solche Dinge dann auch ernst nimmt.
Wie bemerkt man das?
Also da gibt es zum Beispiel in der Literatur, wenn man jetzt gucken würde, gibt es da so verschiedene Schemen. Die Stadien der Suizidgefahr nennt sich das oft. Wie gesagt, meistens ist eine größere Vorgeschichte, dass vieles nicht gut im Leben läuft, dass man auch einige Risikofaktoren hat. Da kann zum Beispiel genetische Faktoren sein. Es können aber auch andere Faktoren sein, wie Umweltfaktoren, dass man quasi seine Arbeit gerade verloren hat oder einfach auch ganz viele kleine Stressoren auf einen eintreffen. Und dann kann es erstmal zu so einem passiven Todeswunsch kommen. Das wäre sozusagen die erste Phase, wo es noch keine besonders große Suizidgefahr besteht. Dann können, wenn es weiter negativ geht und ich keine Hilfe erhalte, können es dann eben zu Suizidgedanken kommen. Oder dass man anfängt, sich zu überlegen, ja, ich will nicht mehr leben, was kann ich da tun, wie könnte ich vielleicht mein Leben beenden? Und es ist dann auch so eine Phase der Ambivalenz, wo man quasi so schwankt zwischen, ich hänge noch am Leben, aber Tod wäre vielleicht doch eine Option. Und wenn es dann da weitergeht, kann es dann wirklich zu Suizidplänen kommen. Also dass ich wirklich dann überlege, wie könnte ich mich umbringen, vielleicht auch Vorbereitungen treffe. Und wenn es da dann keine Hilfe gibt, dann kommt es zum Entschluss. Und quasi eine suizidale Handlung wird dann auch vollzogen und die Person versucht, sich umzubringen. Das Wichtige bei so einem Phasenmodell, also früher hat man immer gesagt, eine Phase folgt der anderen nach. Aber heutzutage weiß man, dass auch gewisse Phasen übersprungen werden können oder es auch manchmal wirklich so Kurzschlussreaktionen sind und sich dann Leute, wenn es sehr schlecht läuft, sich dann tatsächlich auch das Leben nehmen können. Viele Suizide enden ja Gott sei Dank nur in einem Suizidversuch und die Leute können quasi gerettet werden.
Sie sagen, ich sehe keine Perspektive mehr, ich bin traurig oder ich habe einen Schock erlitten. Wie können denn Familienangehörige, Nachbarn, Freunde, Menschen, Arbeitskollegen, die so etwas beobachten, wie können die sehen, dass jemand ernsthaft suizidgefährdet ist und dass jemand am Ende vielleicht sich auch entschließt, Suizid zu begehen?
Genau, also da muss man natürlich immer gut hinhören. Man muss natürlich schauen, wie geht's dem Menschen, wie so sein generelles Befinden. Man merkt das ja auch oft, wenn man Menschen besser kennt. Und wirklich eklatante Alarmzeichen sind sozusagen, wenn die Leute wirklich anfangen, quasi so Todeswünsche zu äußern, eben zu sagen, ja, reicht, ich kann nicht mehr, es wird alles zu viel. Äußern sie, dass sie hoffnungslos sind, sowas sagen wie, es hat alles gar keinen Sinn mehr oder irgendwann muss auch mal Schluss sein oder jetzt muss was passieren. Oder was auch so Warnzeichen natürlich sind, wenn die Menschen, also das sieht man dann vor allem natürlich bei eher nahestehenden Menschen, wenn die anfangen, ihre Angelegenheiten zu ordnen, alles versuchen abzuschließen, noch Rechnungen zu bezahlen, ein Testament aufsetzen oder anfangen, sich bei Freunden und Verwandten zu verabschieden, solche Sachen. Oder natürlich, wenn man merkt, dass sie anfangen, so einen Suizid auch vorzubereiten, also dass sie plötzlich anfangen, Tabletten zu sammeln oder sich ungewöhnliche Gegenstände kaufen, wie ein Seil. Das sind alles so Dinge, die einen darauf hinweisen könnten, dass da was quasi nicht in Ordnung ist.
Was unterscheidet denn jemanden, der für sich entscheidet, sein Leben zu beenden, von jemandem, der sein Leben beendet und andere mitnimmt? Also der möglicherweise aggressiv mit seinem Auto auf andere Menschen zufährt und sie tötet oder seine eigenen Kinder tötet?
Also das kann man jetzt pauschal natürlich nicht so sagen, weil es so ein Suizidversuch oder ein Suizid ist immer was sehr Individuelles und es kommen eben verschiedenste Faktoren zusammen. Aber wenn man jetzt quasi noch andere mit in den Tod nimmt, kann das ganz unterschiedliche Gründe sein. Einerseits, wie Sie schon sagten, kann das was Aggressives haben, quasi so ein Racheakt sein, dass man quasi auch andere leiden lassen möchte, so wie man selbst gelitten hat. Oder eben fühlt, dass man in seinem Leben leidet. Es können aber auch ganz, was man eher so natürlich nicht denkt, es können auch ganz altruistische Motive sein. Wenn man jetzt zum Beispiel an eine Mutter denkt, die dann ihre Kinder mit sich mitnimmt, dass die quasi eher aus dem Motiv heraus handelt, so ich will, wenn jetzt zum Beispiel Geldprobleme damit ein Auslöser des Suizids waren, dass sie dann nicht möchte, dass die Kinder in Armut leben wie sie und dann an auch so eine ausweglose Situation kommen. Und das ist dann eher altruistische Motive sind aus der Perspektive der Mutter gesehen, warum die quasi das Leben ihrer Kinder dann auch beenden möchte.
Ganz oft ist ja gerade in solchen Fällen schon im Vorfeld Kontakt zum Beispiel zu Jugendämtern, zu Ärzten, zu Psychiatern, zu allen möglichen Unterstützern. Wenn diese Menschen nicht bemerken, dass jemand offensichtlich in eine Schleife gerät, aus der er sich nicht oder aus der sie sich nicht mehr befreien kann, wer kann es denn dann?
Wieder so das Schwierige, weil das Thema Suizid, das Fachpersonal ist natürlich vor allem zum Beispiel psychiatrisches Fachpersonal ist natürlich sehr getrimmt darauf, kleinste Veränderungen zu sehen oder einzuschätzen. Wie ist denn auch quasi das Suizidrisiko? Es gibt ja verschiedene Risikogruppen. Wenn man sozusagen zum Beispiel schon mal eine suizidale Handlung oder einen Suizidversuch in der Vorgeschichte hatte, das ist zum Beispiel schon so ein Risikofaktor oder wenn es traumatische Erlebnisse quasi bei der Person gibt. Auch so eine Risikogruppe sind zum Beispiel alleinstehende ältere Männer oder auch jüngere Frauen, wenn da viel zusammenkommt. Auf sowas können die dann natürlich achten und können dann eben auch sehr genau nachfragen und dadurch das Suizidrisiko abschätzen. Aber was wir natürlich immer in der Arbeit mit Menschen auch haben, auch wenn man die Dinge anspricht, man kann ja niemanden zwingen, sein Innenleben zu äußern. Also manche Menschen schaffen es auch wirklich, eine sehr, sehr gute Fassade aufrechtzuerhalten. Und auch wenn man jetzt keinen fachlichen Fehler macht und alles nach bestem Wissen und Gewissen eingeschätzt und abgefragt hat, kann es natürlich auch manchmal einfach zu Kurzschlussreaktionen kommen, die man nicht vorhersehen kann. Ich meine, wenn eine psychiatrische Erkrankung wie eine Depression oder eine Suchterkrankung vorliegt, dann muss man da natürlich immer besonders gut hinschauen. Aber es können auch einfach ganz schlimme Sachen passieren, wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr nahestehendes verstirbt und es dann der Mensch quasi in der Kurzschlussreaktion denkt, mein Leben hat keinen Sinn mehr, auf das man dann leider auch keinen Einfluss nehmen kann.
Kann man denn generell unterscheiden, was eine in Anführungszeichen normale Krise ist und was eine Katastrophe ist oder was eine Krankheit ist, die am Ende eben zum Suizid führt?
Also das Schöne ist ja sozusagen, also Krisen, jeder Mensch hat in seinem Leben Krisen. Also es gibt eigentlich kaum einen Menschen, der nicht irgendwelche Krisen im Leben durchleidet. Krisen werden natürlich sehr individuell unterschiedlich verarbeitet und unterschiedlich mit Krisen umgegangen. Und zum Beispiel Studien von Herrn Bonanno, das ist ein US-amerikanischer Entwicklungspsychologe, da hat man Leute angeguckt, die ein wirklich potenziell traumatisches Erlebnis hatten, wie jetzt zum Beispiel der Tod einer nahestehenden Person oder der eigene Tod oder eine Vergewaltigung. Und der konnte feststellen, dass eigentlich ganz viele Menschen auch in so wirklich traumatischen Situationen resilient, also gesund bleiben können. Also 35 bis sogar 65% haben quasi keine großen Auswirkungen gehabt, obwohl sie wirklich so ein traumatisches Erlebnis hatten.
Und das sind welche Eigenschaften, die man haben muss oder haben sollte?
Das ist jetzt sehr individuell unterschiedlich, weil jeder Mensch reagiert eben anders auf Stress. Deswegen, Stress ist was sehr, sehr Individuelles. Also die einen Menschen können gut mit Zeitdruck umgehen, die anderen können gut mit emotionalen Problemen umgehen, die anderen können gut mit physischen Problemen umgehen. Es ist halt wirklich von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich, was ich da eben auch an Bewältigungsstrategien zur Verfügung habe und wie viel Stress auch aktuell auf mich eintrifft. Also man kann ja so ein gewisses Maß an Stress kann man gut verarbeiten, auch mehr Stress, wenn man die entsprechenden Bewältigungsfähigkeiten hat. Aber wenn es dann zu viel wird, kann man quasi so eine kritische Grenze überschreiten. Und da kommt es dann eben darauf an, wie geht man in dieser Situation damit um? Also schafft man es dann für Erholung und Ausgleich wieder zu sorgen? Oder wenn man das nicht schafft, gibt es dann Leute, an die ich mich wenden kann, mit denen ich reden kann? Und das ist eben so das Wichtigste, was eben auch resiliente Menschen auszeichnet, dass sie eben sehr gut einschätzen können, wann ist es zu viel, wann muss ich mehr für Ausgleich sorgen oder wann muss ich mir auch Hilfe holen, um quasi aus so einer Krise wieder herauszukommen.
Was ist denn mit Menschen, Sie haben eben die alleinstehenden älteren Männer angesprochen, die klassisch dann eben solche Bewältigungsmechanismen entweder nicht gelernt haben oder gar nicht mitbringen. Was können die denn tun, um sich zu schützen, wenn sie das Gefühl haben, mir geht's nicht gut?
Also ganz wichtig ist es natürlich, seine Gefühle zu äußern. Und das ist ja auch immer so ein bisschen der Knackpunkt, dass sich ja viele für solche Gedanken schämen, viele dann auch Angst haben, sowas auszusprechen. Auch Schuldgefühle haben, quasi, wenn solche Gedanken aufkommen. Und da ist es eben sehr wichtig, sich das auch zuzugestehen, dass es Phasen im Leben gibt, wo man solche Gedanken auch haben darf und dass es einfach schwierige Probleme manchmal gibt, die man auch nicht allein lösen kann. Jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel dieser älteren Männer ist ja oft dann auch so, dass sie so ihr Leben bilanzieren und dann merken, dass vieles nicht mehr so geht, dass auch an den Körperfunktionen vielleicht manches nicht mehr so funktioniert, wie sie das gerne hätten, was dann auch peinlich ist. Und dann oft, dass sich zu so einem großen Berg aufbaut, dass der Körper eher hinfällig wird oder dass man auch den Angehörigen nicht zur Last fallen will. Aber da ist es eben ganz wichtig, sich wirklich zu sagen, die Dinge anzusprechen, die Sachen mit den Angehörigen auch zu besprechen. Oder sich auch tatsächlich Hilfe zu holen.
Ich würde Ihnen ja auf jeden Fall und jederzeit, Frau Helmrich, zugestehen, dass das der richtige Weg ist. Ich frage mich halt nur, was ist denn mit Menschen, die das einfach nicht können, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie vielleicht nie über ihre Gefühle geredet haben, weil sie immer Probleme hatten, ihre Schwächen einzugestehen, weil sie sich nicht eingestehen können und wollen, dass sie eine psychische Erkrankung haben oder Depressionen haben. Was können denn die selber tun, wenn sie keine Angehörigen haben, wenig Freunde und eben sich selbst nicht gut eingestehen können, dass sie Hilfe brauchen?
Also das ist ja dann eine dieser schwierigen Situationen. Wenn man keinen hat, der einem hilft, ist es dann natürlich gerade die Personengruppe, die dann eben doch vielleicht einen Suizidversuch macht. Was natürlich immer eine Möglichkeit ist für solche Leute, ist eben was so ganz niedrigschwellig und ja auch sehr anonym ist, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge anzurufen und quasi mit denen zu sprechen. Oder was natürlich auch immer so ein ganz wichtiger Anlaufpunkt ist, eben auch für ältere Menschen, ist ja so der Hausarzt. Dass dann viele ja doch ein Vertrauensverhältnis beim Hausarzt haben und sich dann dort eher trauen, sowas anzusprechen und darüber zu reden.
Welche Rolle spielen Arbeitgeber und Kollegen?
Der Arbeitgeber hat natürlich auch eine Fürsorgepflicht und muss natürlich darauf achten, wie geht es dem Mitarbeiter im Unternehmen, verhält er sich auffällig und wenn er merkt, dass da irgendwas anders ist als sonst, ist es auch ganz wichtig, diese Dinge anzusprechen.
Wichtig wäre wahrscheinlich auch, dass man möglichst lange eben in der Arbeit bleibt, um sowas wie einen strukturierten Tagesablauf zu haben. Ist das richtig?
Also Arbeit ist natürlich auch immer so ein Resilienzfaktor, wenn man quasi ein nettes Einkommen hat, wenn man Sozialkontakte hat, quasi diese Tagesstruktur, die Sie angesprochen haben, das ist natürlich schon auch ein wichtiger Faktor, den er natürlich verhindern kann. Und was man natürlich als Kollege auch immer tun kann, dass man natürlich auch so einen Blick für seine Kollegen hat und guckt, wie geht's denen, wenn der jetzt mehrere Tage irgendwie ganz anders ist, als man den kennt oder anfängt zu sagen, oh, das ist alles zu viel, ich kann nicht mehr, man das dann auch wirklich ernst nimmt und dann auch mal einen ruhigen Moment abwartet und demjenigen das äußert. Ich merke, du bist irgendwie anders, was bedrückt dich, was ist los? Und sehr offen nachfragt. Also was ganz wichtig ja auch ist bei solchen Sachen, dass man solche Todeswünsche oder Hoffnungslosigkeit auch ernst nimmt. Und ich sage, naja, das wird doch schon alles, das ist doch kein Problem. Man rät auch immer Angehörigen oder generell Menschen, die mit solchen gefährdeten Personen zu tun haben, wirklich Verständnis zu äußern, offene Fragen zu stellen, jetzt keine Vorhaltungen zu machen, das aber auch nicht nach unten zu reden, sondern wirklich offen zuzuhören und den Leuten eben auch ganz klar sagen, dass das jetzt vielleicht eine sehr hoffnungslose Phase ist, aber dass man da sowas auch mit professioneller Hilfe sehr, sehr gut in den Griff bekommt. Also viele Suizide entstehen ja auch im Rahmen von Depressionen. Und Depression ist zum Beispiel eine Erkrankung, die behandelt werden kann. Und das ist das, was ganz wichtig ist, den Leuten auch Hoffnung zu machen und eben dann auch Ansatzpunkte, wo können sie sich professionelle Hilfe holen.
Wenn man selbst in seiner Familie möglicherweise sieht, dass man eine genetische Disposition hat, psychisch zu erkranken oder in Ausnahmesituationen, in solchen Belastungssituationen, wie Sie sie geschildert haben, möglicherweise nicht mehr gut herauszufinden. Kann man denn trainieren, resilient zu werden? Sie haben eben genannt, Arbeit ist ein Faktor, Freunde sind ein Faktor, soziale Kontakte sind ein Faktor, wo Menschen dann am Ende möglicherweise widerstandsfähiger gegen extreme Belastungssituationen werden. Kann man das sozusagen im Vorfeld trainieren, dass wenn man krank wird oder wenn man in eine ausweglose Situation gerät, dass man dann sich um Hilfe bemühen kann?
Genau, also das Wichtigste ist ja zu trainieren, sich auch anderen zu öffnen, eben auch Hilfe anzunehmen. Und zum Beispiel Resilienz ist das, was ein lebenslanger Lernprozess ist, den man jederzeit in seinem Leben quasi anstoßen kann, wo man eben gewisse Faktoren trainieren kann, die einem dann eben auch in Krisensituationen helfen.
Das heißt, widerstandsfähiger zu werden gegen Krisen. Ich glaube, wir haben das noch nicht aufgelöst, den Begriff Resilienz.
Genau. Resilienz bedeutet also in der Fachsprache quasi die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der psychischen Gesundheit während oder nach widrigen Lebensumständen, wenn man es jetzt ganz kompliziert will. Einfacher ausgedrückt ist einfach sozusagen die psychische Widerstandskraft. Und ich vergleiche das zum Beispiel immer ganz gern mit so einem Schwamm. Kennen ja viele von Ihnen so diesen Tafelschwamm von früher aus der Schule. Und so einen Schwamm kann man ja nehmen und zusammendrücken oder auf den Boden werfen und drauf treten. Und der Schwamm kehrt immer wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Und das ist eben auch, was Resilienz bedeutet. Das ist eben Fähigkeiten, das ist Fertigkeiten, dass ich auch Ressourcen habe, die ich eben in Krisensituationen auch anwenden kann. Dass sozusagen, wenn Stress und Widrigkeiten auf mich eindringen, wie auf diesen Schwamm, dass ich dann eben schaffe, meine psychische Gesundheit wieder zurückzugewinnen.
Inzwischen gibt es ja auch eine ganze Menge Online-Angebote, so etwas zu trainieren. Es gibt eine App, die messen kann angeblich, ob man depressiv ist oder in eine depressive Phase rutscht oder nicht. Taugen die was, solche Angebote?
Das kann man jetzt natürlich pauschal nicht sagen. Kommt immer darauf an, wer es entwickelt hat, ob das evidenzbasiert entwickelt wurde, also auf wissenschaftlicher Grundlage. Oder es gibt natürlich auch ganz viele eher unseriöse Sachen auf dem Markt. Aber an sich kann man natürlich jetzt zum Beispiel schon, also es gibt ja genaue Kriterien, wie eine Depression eingestuft wird. Und wenn die abgefragt werden, kann man natürlich schon eine Einschätzung haben. Also die richtige Einschätzung muss natürlich ein Fachmann machen, der genau weiß, wie die Kriterien auch genau angewendet werden. Aber kann schon auch Hinweise bekommen, ob man jetzt dann quasi depressive Tendenzen hat oder nicht.
Und man könnte immer sagen, dass Online-Kurse und Apps, die beispielsweise von den Krankenkassen angeboten werden oder von psychiatrischen Klinika oder von der Telefonseelsorge oder von sozialpsychologischen Diensten, dass die in der Regel jedenfalls zuverlässiger sind.
Genau, weil die wurden ja vorher geprüft fachlich und nach wissenschaftlichen Kriterien. Und sowas kann man dann natürlich vertrauen.
Wenn wir noch einmal fragen, das sind ja jetzt sehr viele Hinweise für Menschen, die sich in einer Ausnahmesituation fühlen oder die in einer Belastungskrise sind. Wenn man das Gefühl hat, jemand ist in einer akuten Belastungssituation, hat sowas wie einen Nervenzusammenbruch. Wenn wir dann bemerken oder wenn man bemerkt, dass dieser Nervenzusammenbruch dazu führt, dass jemand ausrastet, dass jemand aggressiv wird, dass jemand so einen Tunnelblick bekommt, würde man da immer noch auf ihren Rat vertrauen und sagen, reden hilft immer und freundschaftlich dabei sein hilft immer und begleiten hilft immer? Oder würde man da nicht am besten irgendwann die Polizei rufen?
Also das ist wirklich wichtig zu unterscheiden. Wenn man merkt, der Mensch ist nicht mehr ansprechbar oder der ist so überfordert, kann man tatsächlich sagen, reden hilft nicht immer. Und es ist natürlich auch was anderes, ob eine Fachperson quasi mit dem gefährdeten Menschen redet oder ob ich das als Laie mache. Und es ist auch ganz wichtig, dass ich natürlich auch für mich eine gewisse Grenze ziehen muss. Also ich kann nicht für den anderen Menschen sorgen und es gut einschätzen. Also wenn ich da merke, ich komme da nicht mehr zu den Menschen durch, ist es ganz wichtig, dass man wirklich professionelle Hilfe hinzuzieht. Also das ist dann im schlimmsten Fall, wenn man merkt, da geht jetzt gar nichts mehr, dass man dann tatsächlich den Notarzt ruft und quasi bei dem Menschen auch so lange bleibt, bis der Notarzt da ist und dann die Verantwortung auch in die professionelle Hand gibt, die dann wirklich einschätzen können, was es jetzt wichtig ist. Dass eine Person, die wirklich in die Psychiatrie eingewiesen werden muss, oder reicht es erstmal quasi, ihn zu beruhigen und dann weitere Hilfe hinzuzuziehen?
Wir haben jetzt gesprochen und wenn ich das nur ganz kurz zusammenfassen darf, damit man, wenn man selber sich nicht gut fühlt oder in einer depressiven Phase ist oder das Gefühl hat, dass die Dinge einem zu viel werden, damit man ungefähr weiß, wo man dann hin kann und wie man hin kann. Man würde also sagen, solange man sich selber helfen kann, ist es immer gut, auf Telefonseelsorge, sozialpsychologische Dienste, Kliniken zurückzukommen und die anzurufen, wenn man selbst keine Freunde, keine Angehörigen und keine Kollegen hat, mit denen man reden kann. Zweitens, wenn man Kollege, Freund, Familienangehöriger ist, dann ist es wichtig, Hinweise ernst zu nehmen, auch veränderte Verhaltensweisen ernst zu nehmen. Drittens, wenn man mit jemandem zu tun hat, der ganz offensichtlich in einer Lebenskrise ist und da nicht herausfindet und aggressiv reagiert, möglicherweise ausrastet, eine Tunnelwahrnehmung seiner Probleme hat, dann ist es im schlimmsten Fall der richtige Weg, den Notarzt zu rufen und sich nicht darauf zu verlassen, dass die Dinge am Ende schon selbst wieder gut werden. Und viertens, wenn es einem eigentlich ganz gut geht, aber man hat das Gefühl, du könntest gut für dich sorgen und besser für dich sorgen, ist es eine gute Idee, darüber nachzudenken, wie man seine sozialen Kontakte pflegt, wie man seine Freundschaften pflegt, wie man mit seiner Familie zurechtkommt, wie man es lernt, um Hilfe und Unterstützung zu bitten, wenn es nötig ist und wie man selbst das natürlich auch zurückgibt, weil solche Beziehungen beruhen immer auf Gegenseitigkeit. Ist das ungefähr richtig zusammengefasst?
Genau, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Und lieber einmal nicht zu lange zögern, sondern immer, wie gesagt, lieber einmal professionelle Hilfe mehr in Anspruch genommen, als dass man dann quasi mit einem Suizid konfrontiert wird.
Ganz kurze Frage noch zum Schluss, weil Sie das gerade noch mal so betonen. Wenn ich das aber jetzt machen wollte, dann warte ich trotzdem 3 Monate, bis ich einen Termin bei einem Psychiater bekomme, oder?
Also dann ist der Psychiater auch nicht der richtige Ansprechpartner. Dann geht man wirklich in die Psychiatrie. Also da gibt es ja dann die Notfallambulanz. Und da kann man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit vorstellen oder wie gesagt den Notdienst zu rufen.
Also nicht auf die Therapie warten, sondern in die Ambulanz gehen.
Genau. Oder die andere Möglichkeit, es gibt ja auch Notfallsprechstunden. Das wurde ja jetzt eingeführt, auch bei den Psychologen, dass die regelmäßigen Notfallsprechstunden, also dass man dann auch ganz kurzfristig Termine bekommt. Also da braucht man dann keine 3 Monate auf eine Therapie warten, sondern dann kann man sich wirklich notfällig auch dort vorstellen. Das kann man im Internet auch auf den kassenärztlichen Seiten sehen, welche Therapeuten zu welchen Zeiten Notfallsprechstunden haben und kann sich dann dort vorstellen.
Frau Helmreich, vielen Dank. Das war sehr hilfreich und, glaube ich, auch ganz gut, das zum Schluss noch einmal so deutlich zu sagen. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft. Falls Sie selbst oder jemand aus Ihrem Umfeld in einer Krise ist oder viel über den Tod nachdenkt, es gibt Hilfe, auch anonym. Sie können zum Beispiel rund um die Uhr die Telefonseelsorge erreichen oder Montag bis Freitag die Nummer gegen Kummer. Auch für Angehörige gibt es Hilfsangebote. Einige Nummern finden Sie auch im Begleittext zu dieser Podcast-Folge.